Die Wilderer von Braunburg, ein Hörspiel von Axel Zierer und Heinz-Jörg Fulst. Produktion Saarländischer Rundfunk in Zusammenarbeit mit Radio Brocken. Folge 2.
Während Forstoberinspektor Falkenstein im Begriff ist, der Klavierspielerin Axinia zu verfallen und seine Kraft schöpferischem Tun opfert, ist Forstinspektor von Roller den Wilderern auf der Spur. Er durchstreift derzeit auch das Eimische Revier. Plötzlich, an der Grenze zwischen Eimes und Falkensteins Revieren, sieht der Forstmann, der im Schutz des Waldes schreitet, wenige hundert Meter vor sich, eine Gestalt aus der Dickung heraus und über die Lichtung springen. Er kann zunächst nicht viel erkennen, aber dass die Gestalt ein Gewehr dabei hat, das sieht von Roller genau.
Da ist ja einer der Lumpenhunde. Na, warte, Bürschchen. Dich werde ich erwischen. Und dann ziehe ich dir und deinesgleichen das Fell über die Ohren.
Leise schleicht von Roller sich an die Gestalt heran, die jetzt über etwas kauert.
Will wohl nur seine Beute sicherstellen, die er im Frühtau erlegt hat, der Hund.
Von Roller nimmt jetzt immer noch im Schutz der Bäume voranschleichend sein Fernglas zu Hilfe, um die Gestalt identifizieren zu können.
Sieh an, sieh an! Der Mückenheim. Scheint sonst keiner Mücke was zuleide tun zu können, der Mückenheim. Mimt den fürsorglichen Familienvater und hier schießt er wild und vielleicht auch den Eimer ab. Na, warte.
Von Roller hat genug gesehen. Mückenheim hat sein Gewehr beiseite gelegt und ist mit dem Aufbruch einer Ricke beschäftigt. Noch ein paar Schritte, dann steht der Förster 10 Meter hinter Mückenheim. Kein Baum trennt jetzt mehr den Wilderer und den Forstbeamten.
Na, Mückenheim, haben wir die Strecke abgeblasen?
Von Roller bringt in diesem Moment eine ihm sonst ganz und gar nicht anhaftende Ironie ins Spiel. Nennt der Weidmann doch die erlegte Beute die Strecke, die dann von den Jagdhornbläsern mit eigenen Signalen abgeblasen wird.
Hände hoch, Mückenheim! Und keine falsche Bewegung!
Instinktiv will Mückenheim noch nach dem neben ihm liegenden Gewehr greifen, aber er weiß, dass das die schlechteste Lösung in dieser Situation wäre. Jetzt ist der Mann hinter ihm am Zuge. Und Mückenheim weiß auch, dass dieser sicherlich nicht zögern wird, bei einer falschen Bewegung auch von seinem Gewehr Gebrauch zu machen.
Langsam aufstehen und umdrehen. Und jetzt das Messer fallen lassen. Ja, so ist es schön. Nun langsam rückwärts gehen. Halt!
Von Roller nähert sich dem Wilddieb, lässt dabei Mückenheim nie aus den Augen. Sein Gewehr ist entschlossen auf Mückenheim gerichtet. Von Roller greift Mückenheims Gewehr und sichert es. Dann hängt er sich die Waffe des Wilderers über die Schulter, darüber sein Gewehr, nachdem er seine Pistole aus dem Halfter unter der Jacke gezogen hat.
Umdrehen! An den Baum lehnen! Beine grätschen!
Von Roller sucht Mückenheim nach weiteren Waffen ab, wird aber nicht fündig. Aber plötzlich zucken beide Männer zusammen. Instinktiv blicken sie in die gleiche Richtung, zu Falkensteins Revier. Gesang hören sie. Gitarrenspiel. Hier, mitten im Wald, wo es gerade um Leben und Tod ging.
Geh langsam auf dem Forstweg voran, Mückenheim, Bursche.
Von Roller fasst sich zuerst wieder. Er folgt Mückenheim in einigen Schritten Abstand, stets den Wilderer unter misstrauischer Kontrolle.
Was mag da im Falkensteinschen Revier nur vor sich gehen?
Das fragt sich von Roller und er ahnt es fast. Dort, nur wenige hundert Meter entfernt, sitzen Falkenstein und Axinia auf einem Hochsitz, turteln, erzählen, schäkern und singen.
Wie schön es doch hier ist, Peter. So ruhig und friedlich. Ich möchte hier gar nicht wieder weg.
Ach, ich liebe sie, diese Stille und Friedfertigkeit. Hier ist sie noch, die heile Welt, liebe Axinia. Aber warte, ich habe das einmal in ein paar Versen festgehalten. Wenn ich darf, lese ich sie dir vor.
Mhm. Falkenstein fingert ein altes Oktavheft aus seinem grünen Rock, blättert und liest dann vor.
Berge, umschmeichelt von frischer Luft, Wälder mit würzigem Tannenduft, einsame Wiesen mit äsendem Wild, im dunklen Waldsee, das Spiegelbild. Rauschende Bächlein im sonnigen Tal, vom Berge drüben des Echos Schall. Glockenklang der weidenden Herde, das ist der schönste Fleck der Erde. Das ist meine Heimat, die ich stets lieben werde.
Oh, wie wundervoll, wie romantisch. Komm, Peter, lass uns noch ein Liedchen singen.
Ein Jäger aus Kopfalz, der reitet durch den grünen Wald und schießt das Wild daher, grad wie es ihm gefällt. Joja, joja, gar lustig ist die Jägerei.
Von Roller dagegen hat andere Sorgen. Er lässt Mückenheim Kurs nehmen auf den nächsten Haltepunkt der kleinen Bimmelbahn, denn er will den Wilddieb auf kürzestem Wege ins Gefängnis der Kreisstadt Annenstein bringen.
Los, rein, Mückenheim, und keine Mädchen. Rein in den Wagen.
Lautlos nehmen beide Platz. Doch plötzlich springt Mückenheim auf. Von Roller ist auf diese Überrumpelung nicht gefasst. Mückenheim reißt mit einem Ruck die Tür zum Perron auf, springt vom Zug, lässt sich den Bahndamm hinunterrollen und lässt von Roller und den Zug gerade rechtzeitig hinter sich, als dieser in einen Tunnel einfährt. Von Roller flucht, die Verfolgung ist ihm unmöglich.
Ich krieg dich wieder, Mückenheim! Dich kriege ich! Und wenn ich Tag und Nacht durch die Wälder streifen muss!
Wird von Roller den Vorfall melden? Oder geht er auf eigene Faust weiter vor? Wohin wird Mückenheim fliehen? Im Ort Braunburg dagegen scheint alles seinen geregelten Lauf zu nehmen.
Günni, hast du noch mal nach dem Bier gesehen?
In der Bierschwemme zu Braunburg findet heute Abend eine der bestbesuchten Veranstaltungen des Harzortes statt, auf der zudem die Wogen stets hochschlagen. Da ist großer Getränkekonsum angesagt und der Bierschwemmenwirt Günni Waldorf ist deshalb schon ein Stückchen aufgeregter als sonst. Wird er doch mit zunehmender Stunde immer geschäftsfühliger. Ach ja, was denn hier angesagt ist? Die Jahreshauptversammlung des Eishockeyvereins.
Günni, in der Küche ist soweit alles klar. Hast du noch mal nach dem Bier gesehen? Nicht, dass es uns heute Abend so geht wie neulich beim Mandolinenclub, als du zu vorgerückter Stunde mit dickem Kopf das Fass im Keller nicht richtig angeschlossen hast und dann wahrlich mit Schaum vorm Mund durchs Lokal gelaufen bist.
Das wirst du mir wohl noch meinen Lebtag lang vorwerfen.
Es sah aber auch zu drollig aus.
Also erstens ist es ja schon mindestens 2 Jahre her. Und zweitens haben die nach der Aktion dann noch mal ordentlich zugeschlagen mit dem Bier, nachdem vorher schon ziemliche Flaute herrschte.
Lass mal gut sein, Günni. Kümmer du dich um das Pilz. Ich muss unseren Haushalt noch in Ordnung bringen.
Also ich gehe da mal runter, ja?
Im Keller der Bierschwemme hat Günni einen Raum eingerichtet, der in gewisser Weise die Bezeichnung Laboratorium verdient. Dort brennt Waldorf Schnaps. Schwarz sozusagen, also am Finanzamt vorbei. Und er mischt ihn mit allen möglichen Ingredienzien, Gewürzen oder Getränken. Davon kostet er dann unter Fortführung des Mischvorganges so lange, bis das Gebräu seinem Geschmack entspricht. So testet er in langen Versuchsreihen, in Selbstversuchen, alle nur erdenkbaren Mixturen. Außer Günni hat niemand jemals das Labor betreten dürfen. Stets ist der Raum neben dem Kühllager verschlossen.
So, wo war ich das letzte Mal stehen geblieben? Ah ja. Beim Selbstgebrannten mit Kirschsaft und Gurkensud. War nicht überzeugend. Na, dann probiere ich mal einen zusätzlichen Schuss Wacholder. Uah! Da war ja der, den ich bei Eimes Geburtstag ausgeschenkt habe, eine absolute Meisterleistung dagegen. Und auch von dem habe ich noch einen Durchfall bekommen.
Günni geht wissenschaftlich vor. Eine große Wandtafel ist voll gemalt mit Mischungen, die allesamt benotet sind. Waldorf mischt in einem fort, notiert, ändert, probiert, bis ihm plötzlich entfährt.
Das ist es. Das ist meine Mischung 386. Schnell notieren. 3 Teile Saft aus eingekochten Kirschen, 1 Teil Gurkensud. 5 Teile vom selbstgebrannten Nummer 4 und zur Krönung 2 Tropfen Baldrian. Das schmeckt. Noch einen probieren. Ja, das ist das Nonplusultra. Und weil es so gut war, noch einen.
Nun, wie nenne ich es? Hart ist das Getränk. Das haut rein. Das ist wie Stahl und Eisen. Ja, ich nenne es Stahl und Eisen. Prost, Günni.
Günni muss noch einige Selbstversuche durchführen, bevor er voller Befriedigung die aktuelle Mischung im Lokal ausschenken kann. Dann nimmt er eine Flasche voll Stahl und Eisen, wankt nach oben, wo die Jahreshauptversammlung des Eishockeyvereins Braunburg in vollem Gange ist. Nun haben die harten, selbstlosen, stundenlangen Selbstversuche ihren Tribut von Günni Waldorf gefordert. Und Waldorf war so glücklich mit sich und der ganzen Welt, dass er sie am liebsten komplett umarmt hätte. Nun taumelt er erst einmal in den Gastraum. Die Sitzung ist auf dem Höhepunkt angelangt.
Wo kommst denn du jetzt her? Du wirst doch hier gebraucht.
Gebraucht? Ich habe Selbstversuche durchgeführt.
Selbstversuche, das ist neben dem Wort geschäftsfühlig der zweitliebste Begriff des Günni Waldorf.
Und das Ergebnis ist überzeugend.
Liebe Eishockey-Freunde, so kann es doch nicht weitergehen.
Kann nicht so weitergehen.
Wir müssen die Zukunft unseres Vereines sicherstellen. Und
jawohl.
So frage ich noch einmal, wer ist bereit, die verantwortungsvolle Aufgabe des ersten Vorsitzenden zu übernehmen?
Wie wär's denn mit dem Bürgermeister?
Ja, dann müssten aber der Stadtdirektor und der Kurdirektor auch gleichberechtigte Vorsitzende werden. Sonst fehlt die parteiliche
Nur bei Schluss, Leute, das hier ist keine politische Wahlveranstaltung. Hier geht es um ernsthafte Dinge. Mensch, Leute, wollen wir uns denn hier blamieren und uns in die Gesichter sagen lassen, dass wir keinen Vorstand für diese wichtige Aufgabe haben finden können? Also ich appelliere noch einmal an die Sportlerherzen und frage, wer ist bereit, das Amt des ersten Vorsitzenden zu übernehmen?
Hier, ich. Ich mache es.
Günni!
Tja, da hat Günni nun einen ganz geschäftsfühligen Moment erwischt. Wird dieser Moment entschlossenen Handelns im Überschwang hochgeistiger Gefühle die Zukunft im Hause Waldorf verändern?
Und ich sage es dir noch einmal, mein lieber Gunnar Waldorf, diese Suppe löffelst du selber aus, ohne meine Hilfe. Sieh zu, wie du mit diesem Eisteufelverein fertig wirst. Und glaub bloß nicht, dass du hier alle nacheinander zum Freibiersaufen einladen kannst. Da spiele ich nicht mehr mit.
In Helgas Augen ist der Kneipier mit dieser Rolle völlig überfordert. Stöhnt er doch schon auf, wenn er mal in der Küche aushelfen soll. Und so folgt eine Standpauke der anderen.
Ich weiß immer noch nicht, welcher Teufel dich geritten hat. Da besäuft sich der Mensch sinnlos in seinem ominösen Kellerverlies.
Aber Schätzchen, du weißt doch, dass ich lediglich einige Selbstversuche durchgeführt habe.
Selbstversuche, dass
um
ich mich lache.
Neue
Was dabei herauskommt, habe ich ja sehen können. Sternhagel voll warst du, wie immer, wenn du da unten herummehrst. Nee, wirklich.
Helga redet sich langsam in Rage. Da hält es Günni für angebracht, fürs Erste zu kuschen. Weiß er doch aus Erfahrung, dass bei Helgas momentaner Gemütsverfassung jedes Rechtfertigen nur das Gegenteil bringen würde.
Du hast ja recht, Helgalein.
Selten ist Günni das Telefonklingeln so angenehm vorgekommen wie just in diesem Augenblick.
Ja, geh gleich mal ran. Deine Eisteufel verlangen nach der harten Nacht sicher nach einem ersten Schnäpschen. Selbstgebrannten natürlich.
Helgas spitze Bemerkungen treffen Günnis angekratztes Selbstwertgefühl noch einmal schwer im Kern. Mit dem verbliebenen Rest von Würde versucht er, seinen Körper aufzurichten und ihm den Anschein geschäftsfühligen Elans zu verleihen, ehe er zum Hörer greift.
So, Bierschwemme hier, Waldorf am Apparat. Oh, Herr Bürgermeister Schulze, das ist aber nett. Wie mein? Ja, ich bin wieder voll auf dem Damm. Naja, Herr Bürgermeister, einer musste sich ja nun opfern. Und ich werde bemüht sein, mein Bestes zu geben. Natürlich nur, soweit es meine Zeit erlaubt.
Verstohlen äugt Günni bei diesen Worten zu seiner Frau, die so tut, als höre sie nichts.
Sehr freundlich, Herr Bürgermeister, dass Sie mir mit Rat und Tat zur Seite stehen wollen. Gleich heute Abend? Ja, wie Sie meinen. 18 Uhr? Gut. So, schön. Der Herr Stadtdirektor und der Kurdirektor kommen mit Ihnen. Prima. Jawohl, freue mich. Bis heute Abend, Herr Bürgermeister. Du hast es gehört, Helga?
Was?
Tja, ab sofort verkehrt bei uns nur noch die Prominenz. Erste positive Folge meiner gestrigen Entscheidung. Du siehst, mein liebes Kind, wer Geschäfte machen will, muss sich auch engagieren. Denn von nichts kommt nichts. Merke dir das gut. Ich begrüße Sie hier in meiner Bierschwemme, meine Herren. Es ist mir eine große Ehre, Sie bewirten zu dürfen. Aber bevor es an die Arbeit geht, zunächst einmal ein Schnäpschen in Ehren. Stahl und Eisen nenne ich dies edle Getränk. Prosit, meine Herren. Ist nämlich ein Selbstgebrannter, müssen Sie wissen. Noch gestern Abend, bevor ich den Vorsitz übernahm, habe ich ihn fertiggestellt und getestet. Aber was rede ich? Wo drückt Sie denn der Schuh, meine Herren?
Also, mein lieber Waldorf, wir, das heißt der Herr Kurdirektor Danze, Herr Stadtdirektor Vogt und meine Wenigkeit sind gekommen, Ihnen ein paar Grundgedanken mit auf den Weg zu geben. Schließlich, die Eisteufel sind ein bekannter Werbeträger unseres Ortes und da heißt es mit verschiedenen Dingen behutsam umgehen.
Genau, Waldorf. Da heißt es sensibel sein, aber gleichzeitig anpacken. Will sagen, Sie müssen sehen, dass Sie immer den Nagel auf den Kopf treffen.
Und zusehen, dass Sie auch immer noch ein paar Nägel in Reserve haben. Denn mit den Finanzen steht es ja nicht zum Besten bei den Eisteufeln.
Genau so sieht es aus, meine Herren. Und darauf sollten wir gleich noch einen heben. Prosit!
Prosit!
Und da wir ja nun so Hand in Hand arbeiten werden, meine Eisteufelfreunde, ich bin der Günni.
Ja, ich heiße Herbert.
Angenehme, ich bin der Hans-Dieter. Aber nenn mich Dieter, Günni.
Nun, in Sportlerkreisen ist es ja wohl so üblich. Horst.
Ihr habt doch sicherlich Appetit erschaffen, was? Ich reiche euch gleich mal die Karte des Hauses. Helga, 3 Speisekarten, bitte.
Hol sie dir selbst. Du weißt doch, wo sie liegen. Ich kann jetzt schließlich nicht auch noch bedienen.
Helga Waldorf schaut äußerst missmutig drein. Nicht, weil sie während Günnis Abwesenheit die Theke machen muss, darin hat sie Erfahrung. Nein, vielmehr ist Peter Falkenstein der Grund, ihre sonst so gute Laune einzusperren. Der Revierförster, dem sie durchaus mehr Zuneigung schenkt, als sie sich eingestehen und ihrem Günni lieb sein kann, sitzt schon seit geraumer Zeit am Tisch neben dem Klavier und schaut unabweislich auf die junge Klavierspielerin. Die schöne Axinia lässt anmutig ihre virtuosen Finger über die Elfenbeintasten gleiten und fühlt gern den träumerisch verliebten Blick ihres Peter hinter sich. Für Helga wird Gewissheit, dass sie bei Peter Falkenstein aus dem Rennen ist. Wie soll sie da freudig in der Bierschwemme stehen?
Was können Sie denn empfehlen, gute Frau?
Wie? Alles.
Das nehme ich. Da brauche ich nämlich nicht länger zu suchen.
Sag mal, Günni, hast du denn gar kein Wild auf der Karte? Ich suche und suche.
Ach, weißt du, Horst, die ganzen Forstleute kehren hier ein. Die wollen hier nicht auch noch Wild sehen.
Eine Gaststätte mitten im Gebirge und kein Wild im Angebot? Recht sonderbar.
Keine Aufregung, Freunde. Das Wild steht nur nicht auf der Karte. Selbstverständlich habe ich von allem und so viel ihr wollt. Also, was darf ich notieren?
Wild parat, aber nicht auf der Karte? Soll den ehrenwerten Gästen vielleicht nur wild gewordenes Schweinefleisch serviert werden?
Nun, meine Herren, das hat euch geschmeckt.
Als Kurdirektor komme ich ja weit rum. Aber dieses Wildgericht ist wirklich allererste Güte. Echt edel.
Danke. Aber kein Wunder. Absolut frische Ware.
Man hat's wirklich förmlich schmecken können. Der Hirsch muss doch praktisch noch in der Küche stehen.
Nach dem leckeren Wildfleischmahl wenden sich die Honoratioren thematisch wieder den Eisteufeln zu. Die Pläne für die nächsten Tage und Wochen werden geschmiedet und jeder hat Anteil, die Schärflein ins Trockene zu bringen. So geht es noch lange, bis plötzlich ein junger, bebrillter Mann die Bierschwemme betritt, sich kurz umsieht und dann voller Tatendrang auf ihren Tisch zusteuert.
Achtung, Presse! Ich darf mich zu Ihnen gesellen, meine Herren?
Der Herr Lokalredakteur, mal wieder allgegenwärtig.
Mein Job, Herr Danze. Na, erste Beratschlagungen über die Zukunft der Eisteufel? Mein Glückwunsch zum Vorsitzenden, Herr Waldorf.
Eigentlich ist diese Sitzung nicht öffentlich.
Verstehen Sie das nicht falsch, lieber Herr Tempo. Sie wissen ja, wie sehr gerade ich die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Presse suche. Und ich könnte unzählige Beispiele dafür jetzt anführen. Nur hier und heute, da hat sich noch nichts dahingehend konkretisiert, was für Sie...
Ach was, hier gibt es keine Geheimnisse. Und Ihnen will ich auch gleich mal eine Freude machen, Herr Tempo. Meine erste Amtstat sozusagen. Ich werde Ihnen eine Freikarte für unsere Spiele zukommen lassen.
Die Presse zahlt im Allgemeinen keinen Eintritt. Aber ich danke für die gute Absicht.
Schön, dann gebe ich noch eine Runde von meinem selbstgebrannten Schnaps aus. Stahl und Eisen habe ich ihn getauft.
Also für mich nichts. Überhaupt, ich muss jetzt gehen.
Ja, also ich muss jetzt auch noch was tun.
Ich auch. Mach's gut, Günni. Und schreiben Sie auch das Richtige, lieber Herr Tempo.
Na gut, ich bringe euch zur Tür.
Einen netten Abend noch, die Herren.
Gewohnheitsmäßig lässt Theo Tempo seine geschulten Augen immer auf der Suche nach Neuigkeiten noch einmal rund durch die Lokalität schweifen. Sein Blick verweilt eine Zeit lang bei der attraktiven Klavierspielerin, ehe er den daneben am Tisch sitzenden Peter Falkenstein wahrnimmt.
Guten Abend, Herr Falkenstein. Sagen Sie, mein Lieber, gibt's denn schon einen Nachfolger für Forstrat Eime?
Falkenstein schaut nur ganz fassungslos. Es scheint, als bemerkt er den Reporter gar nicht. Das liegt aber weniger im Gedenken an seinen ehemaligen Chef, sondern mehr an Axinia, der lieblichen Klaviervirtuosin. Doch das kann Theo Tempo natürlich nicht wissen.
Armer Kerl, völlig fertig noch.
Verdammt nochmal, ich war es nicht.
Im kleinen Häuschen der Familie Mückenheim herrscht Aufregung. Bestimmen Kummer und Sorge die Szenerie. Nicht nur, dass Mückenheim insbesondere um die Familie ernähren zu können wildern geht, nicht nur, dass der kleine Holger schwer erkrankt ist, nun hat Forstinspektor von Roller, Martin Mückenheim, auch noch auf frischer Tat ertappt. Zwar hat Mückenheim während des Gefangenentransportes mit der Kleinbahn entfliehen können, aber er weiß, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Forstbeamten auch sein Haus umstellt hätten. Und nun auch noch dieses hier. Mückenheim hält einen Brief in der Hand.
Verdammt doch mal, ich war es nicht. Ich war es nicht. Das kann der von Roller mir nicht anhängen. Klar, ich habe gewildert, aber doch nicht so wie der Klapproth und der Aukam. Die Reh und Schwarzwild zu Dutzenden abknallen. Und den Eimer ermorden. Um Himmels Willen, das kann man mir doch nicht anhängen.
Draußen prasselt der Regen. Ein schweres Sommergewitter geht nieder. Mückenheim geht nun wieder unruhig in der kleinen Stube des einsam am Waldrand stehenden Häuschens auf und ab. Auf dem runden, uralten Eichentisch, der inmitten des Raumes steht und Zierde der spärlichen Einrichtung ist, liegt das Schriftstück, das Mückenheim Kopfschmerzen bereitet. Immer wieder tritt der hünenhafte Mann an den Tisch heran, stützt seine Arme auf der Tischplatte ab und fixiert im matten Schein der blanken Glühbirne den Inhalt. Seine Frau Anja sitzt auf einem Holzstuhl nebenbei, summt ein Kinderliedchen und wiegt zärtlich ihren kleinen Holger im Arm, der erst vor einigen Tagen hat dem Tode entrissen werden können, nachdem eine Zecke ihn gebissen und offensichtlich Viren übertragen hat.
Ich muss wieder fort. Der Roller will mir den Mord an Eime anlasten. Der will mich fertig machen, der Grünrock. Und nur, weil ich mich der Festnahme durch die Flucht entzogen habe. Das hat ihn zu schwer getroffen. Nun bin ich quasi vogelfrei. Anja, ich bin jetzt vogelfrei. Der Roller hängt mir den Eimemord an. Aber ich war es nicht. Ich war es nicht, Anja.
Ich glaube dir, Martin. Ich weiß doch, dass du keinen Menschen töten kannst.
Ich muss handeln, Anja. Ich muss wieder weg, bevor sie hierher kommen. Und ihr habt mich heute Nacht nicht gesehen. Ich werde irgendwie für euch sorgen, das verspreche ich euch.
Bitte bleibt doch. Bei diesem schweren Gewitter geht kein Grünrock vor die Tür, selbst der von Roller nicht. Bleibe noch diese Nacht, Martin. Bei Tagesanbruch kannst du dich ja wegschleichen.
Ja, wegschleichen. Wegschleichen muss ich mich schon aus meinem eigenen Haus. Wie der Dieb in der Nacht.
Bitte, Martin. Holgers Fieber scheint auch schon wieder zu steigen. Und oh, wer kann das sein, Martin?
Verdammt. Jetzt sitze ich hier in der Falle. Es gibt keinen anderen Ausweg. Ich hol mein Gewehr.
Denk an die Kinder, Martin. Wenn geschossen wird. Oh mein Gott!
Ja, endlich auf, Mückenheim!
Nanu, die Stimme kenne ich doch.
Mückenheim rennt zum Fenster und versucht zu erkennen, wer sich draußen hinter dem Glas befindet. Dort sieht er das hässliche Knubbelnasengesicht Christian Klapproths, den Wilderer. Martin Mückenheim tritt hinaus.
Was willst du, Klapproth?
Was erschrickst du mich und meine Familie so?
Ich staune, lieber Martin. Immer wenn ich dich aufsuchen tue, bist du zu Tode erschreckt. Dabei trage ich doch keinen grünen Rock. Ich habe Wichtiges mit dir zu bereden.
Einen Moment starrt Martin Mückenheim regungslos in die finstere, regennasse Nacht. Dann gibt er Klapproth mit einer kurzen Kopfbewegung das Zeichen, er möge eintreten.
Hast du auch ein Wisch gekriegt?
Martin weist wortlos zum Eichentisch in der Zimmermitte, auf dem der betreffende Brief liegt. Klapproth nimmt das Schreiben in die Hand und überfliegt kurz die Zeilen, während derweil Anja ihr Antlitz schaudernd von ihm abwendet und angewidert aus dem Fenster schaut.
Wie meiner auch. Und, was machst du?
Ich werde wohl fürs Erste in die Wälder gehen. Ich habe bloß Sorge um meine Familie.
Das ist wohl Schiss, seit der Roller dich gekriegt hat, wa? Na, ich tu mich schon selber helfen.
Klapproth, den brutalsten Gesellen des Wilderer Trios, scheint der Briefinhalt nur wenig schocken zu können, obwohl Forstinspektor Ebert von Roller den Wilderern darin einen erbitterten Kampf angedroht hat. Anja Mückenheim schwant, dass dieser Klapproth nichts Gutes im Schilde führt und fürchtet, dass er ihren Mann in neue Probleme hineinreißt. Doch bevor sie noch ihre warnende Stimme erheben kann, hebt sich plötzlich draußen, keine 10 Schritte vor ihren Augen im Zucken eines Blitzes, die Silhouette eines Mannes ab. Sie erkennt noch eben, dass der ihr Unheimliche schwer bewaffnet ist.
Martin!
Was ist, Anja?
Da, Martin, vor dem Haus. Ein Mann, bewaffnet.
Wo denn? Ich kann nicht sehen.
Meine Jüte, was seid ihr bloß für eine schreckhafte Wilderfamilie? Der draußen ist Jochen Aukam, tut sich ein wenig umschauen. Müsstest doch eigentlich darüber dankbar sein, bei euren ängstlichen Gemütern.
Sag mal, hat dein schießwütiger Neffe auch einen solchen Brief bekommen?
Jochen? Nö. Den hat Roller wohl vergessen in seiner Aufregung. Überhaupt, er will uns doch nur bange machen. Na, bei dir tut er ja Erfolg haben. Aber ich verpasse den nächsten Tagen Denkzettel, dass uns Hören und Sehen für jeden tut. Verlass dich drauf.
Es ist schon früher Abend, als Eberhard von Roller auf dem Heimweg vom Forstamt seiner eigenen Försterei zustrebt. Tief atmen seine Lungen den blumigen Duft der blühenden Waldgräser, Pflanzen und Bäume ein. Der Geruch feuchter Erde ist Balsam für von Rollers in letzter Zeit überstrapazierte Nerven. Als er an einem alten Fichtenbestand entlangschreitet, erinnert er sich einer Schulklasse, die er vor einigen Tagen hier entlang geführt hat. Was hat er ihnen doch berichtet?
Dieser Fichtenbestand ist weit über 100 Jahre alt, Kinder. Unsere Ahnen haben die Bäume gepflanzt, so wie wir für unsere Kinder und Kindeskinder heute Bäume pflanzen. So setzt sich die Waldwirtschaft von einer Generation für die nächste fort.
Wie dick ist denn so ein Stamm? Hatte so ein Dreikäse hochgefragt. Und ich habe geantwortet, gute 2,50 Meter Umfang haben die starken Fichten. Bis zu 70 Meter ragen sie in den Himmel hinein. Die meisten Fichten sind nicht heimisch, weil genetische Fragen früher nahezu unbekannt und auch nicht alle Samen stets in gewünschten Mengen vorrätig waren.
Schnell vergeht von Roller die Zeit, als er so über dieses Erlebnis sinniert. Er hat kaum gemerkt, dass er schon am Tor zu seiner Försterei angekommen ist. Er öffnet dieses wie automatisch und erst, als er im Hofinneren steht, verharrt er. Sein treuer alter Hund kommt ihm nicht wie gewohnt bellend entgegengelaufen.
Weshalb schlägt denn die Hilka nicht an? Was ist denn hier los?
Von Roller wundert sich. Vermutet dann aber, dass seine Frau das immerhin fast 15-jährige Tier mit ins Haus genommen hat. Er geht also auf den Hauseingang zu, springt mit schnellen Sätzen die steinerne Treppe hinauf, will wie gewohnt nach der Türklinke greifen und weicht entsetzt zurück. Was er da sieht, das dreht ihm fast den Magen um. Sein ganzer Körper fängt an, wie wild zu zittern. Ihm ist, als sinke er jeden Augenblick in Ohnmacht.
Hilka! Oh mein Gott! Man hat dem Hund den Kopf abgeschnitten und an die Tür genagelt.
Nur mühsam gelingt es, von Roller Fassung zu bewahren. Umso mehr, als er unter dem Kopf, offensichtlich mit dem Blut des Tieres an die Tür geschmiert, lesen muss.
So wirst du auch enden. Elender Grünrock.
Der Förster schließt die Tür auf und stürmt ins Haus. Seine Frau, schläft im Wohnzimmer vor dem laufenden Fernseher.
Hilde! Mein Gott, Hilde! So wach doch auf!
Was ist denn? Was schreist du so? Bist du betrunken?
Ja, hast du denn nicht einmal bemerkt, was passiert ist?
Ich bin kurz mal eingeschlafen.
Gott, mach doch endlich den Fernseher aus!
Ach, alter Geizhals. Dieser Aufstand nur wegen der paar Pfennige Stromgeld.
Ich ruf die Polizei an.
Ach, mach dich doch nicht lächerlich. Was willst du denen denn erzählen? Meine Frau hat den Fernsehapparat laufen gehabt und ist davor eingeschlafen?
Nun ja, Missverständnisse also im Hause von Roller. Mückenheims dagegen sind ganz anders gestrickt.
Also, Anja, du wirst es schaffen. Es geht um Martin, es geht um die Kinder, um uns alle.
Anja Mückenheim hat lange mit sich gerungen. Unsicher geht sie vor dem großen, dunklen Geschäftsgebäude auf und ab. Im Erdgeschoss ist die Bank. An den großen Steinquadern läuft sie vorbei, an den vergitterten Fenstern. Seiteneingang hinein in das kühle, halbdunkle Treppenhaus mit diesen marmornen Stufen, wo es stets nach Reinigungsmittel riecht und wo man sich vor Respekt kaum traut, das feine, schmiedeeiserne Geländer anzufassen.
Hoffentlich blamiere ich mich jetzt nicht. Wahrscheinlich halten sie ja doch alle zusammen, die besseren Leute. Die Forstleute und die Polizisten und die Juristen. Aber es geht um meinen Martin.
Anja schreitet nun forscher. Auf der ersten Etage stoppt sie noch einmal. Bis hierher ist sie schon des Öfteren gegangen, praktiziert in den Räumen doch ihr Hausarzt Dr. Leberecht. Nun, auf dem Podest, kommen ihr noch einmal Zweifel, in den unbekannten Teil des Hauses vorzustoßen. Doch dann gibt Anja sich einen Ruck. Schnell erklimmt sie die letzten Stufen. Vor einer großen gläsernen Tür bleibt sie stehen und liest die Aufschrift:
Erwin Habermals, Rechtsanwalt.
Zaghaft klopft sie gegen die Tür, so als hätte sie Angst, dass die daran in weißen Buchstaben angebrachte neue Beschriftung bei größerer Erschütterung abfallen könnte. Nach kurzer Zeit wird die Tür geöffnet. Der Anwalt schaut Anja über seine dunkle Hornbrille fragend an.
Ja, Sie wünschen?
Ja, ich habe gestern auf dem Markt zufällig gehört, dass ein neuer Rechtsanwalt, also dass Sie hier eine Praxis eröffnet haben sollen. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen.
Keine Sorge, junge Frau. Habermals nimmt sich für jeden Fall die Zeit, die im Interesse der Sache erforderlich ist.
Damit verschweigt der Rechtsanwalt allerdings, dass dies sein allererster Fall in Braunburg werden könnte. Und wenn die Klientin dazu noch hübsch anzusehen ist, da muss man sich nicht nur Zeit nehmen, ja, man hat sie auch.
Schießen Sie los. Wo drückt der Schuh?
Also, es geht um diesen Brief, Herr Rechtsanwalt. Mein Mann, was der Martin Mückenheim ist, der hat ihn vom Förster Roller erhalten. Darin wird ihm unterstellt, am Tode von Forstrat Eime.
So erzählt Anja Mückenheim erst einmal ihre größte Sorge, zeigt ihm den Brief und erläutert auf Nachfragen des Juristen den gesamten Vorfall. Habermals zeigt auffallend viel Verständnis. Ist er doch eigentlich, wie die Mückenheims, nie ein Kind des Glückes gewesen. Eine extreme Prüfungsangst ist sogar schuld daran gewesen, dass er erst mit 45 Jahren seine Examina erfolgreich absolviert hat. Jetzt endlich aber besitzt er seine Zulassung und einen ersten offenbar gleich hochinteressanten Fall.
Also, liebe Frau Mückenheim, für mich ist der Fall klar. Ein eindeutiger Rechtsverstoß dieses Beamten von Roller. Scheint etwas forsch zu sein und ich rate Ihnen, das verfolgen wir rigoros. Wir werden eine Abmahnung aufsetzen und nach Fristablauf, wenn dieser Herr sich nicht förmlich entschuldigt hat, werden wir eine Verleumdungsklage einreichen. Dienstaufsichtsbeschwerde mit allem Drum und Dran. Na, was sagen Sie?
Nun, ich habe da noch ein Problem.
Welches Problem hat Anja Mückenheim jetzt noch?
Auf Wiedersehen, Frau Mückenheim.
Auf Wiedersehen, Herr Rechtsanwalt.
Und wie gesagt, wegen der Bezahlung machen Sie sich mal keine Sorgen. Wir klagen auf Armenrecht. Das leite ich schon ein.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Nach der Verabschiedung greift Rechtsanwalt Habermals voller Tatendrang umgehend zum Telefon. Ihm ist sofort eine der wenigen, aber äußerst angenehmen Begegnungen, die er in Braunburg gehabt hat, eingefallen. Bei seinen Antrittsbesuchen hat er auch bei der Polizei vorgesprochen. Und dabei Kriminalinspektor Schleicher kennengelernt. Vielleicht weiß dieser das eine oder andere über den Forstmann von Roller zu berichten.
Ja, natürlich, der Herr ist mir sehr wohl bekannt. Was ich Ihnen jetzt sage, muss natürlich unter uns bleiben, Herr Habermals.
Ehrensache.
Also ich glaube, unser Herr von Roller leidet unter Verfolgungswahn.
Und woraus schließen Sie das, Herr Schleicher?
Na, erst behauptet er steif und fest, der Forstamtsleiter Eime sei ermordet worden. Unsere Ermittlungen ergaben aber Selbstmord. Dann bringt er seinen eigenen Hund um, hängt den Kopf an die Tür und behauptet, die ominösen Wilderer seien es gewesen.
Warum zeigen Sie ihn nicht an? Tierquälerei oder wegen groben Unfugs? Offensichtlich versucht der seltsame Herr nachhaltig, ihn in einen Bären aufzubinden.
Schon, aber schließlich ist er Beamter wie ich. Da gibt es immer gewisse Hemmungen. Und dass der Tod Eimes ihm an die Nieren gegangen ist, kann ich durchaus nachvollziehen. Zudem wird er wohl auch auf die Forstamtsleiterposition schielen und meint, mit besonders drastischen Maßnahmen bei seinen Vorgesetzten Eindruck schinden zu müssen. Wie bitte?
Ach, entschuldigen Sie. Ich hatte gerade an der Kaffeetasse genippt.
Prost.
Ist noch zu heiß. Nun, ich werde schon im Interesse meiner Mandantschaft nicht ganz so nachsichtig sein können wie Sie, lieber Herr Schleicher. Das mir vorliegende Schreiben des Herrn von Roller ist ja an Eindeutigkeit nicht mehr zu überbieten. Hören Sie sich das mal an.
Wie bitte? Was steht dort?
Wieder der Kaffee, Zunge also, verbrannt, Tasse fallen gelassen, Hemd nass.
Lesen Sie mal vor den Brief.
Geht nicht.
Wieso?
Kaffee drüber gekippt.
Ja, über das Beweisstück.
Moment, ich wringe den Brief aus. Was? So. Ist verschmiert. Hat er wohl mit Tinte geschrieben.
Mein Gott, das Beweisstück.
Nun, Habermals versucht jetzt aus dem Gedächtnis heraus, die wichtigsten Passagen des Briefes zu zitieren.
Na, was ich sage. Der leidet unter akuten Wahnvorstellungen. Beschuldigt den Mückenheim eines Mordes, den es nicht gibt. Na, ich glaube, da wird noch einiges auf Revierförster Eberhard von Roller zukommen.
Schleicher ahnt gar nicht, wie recht er hat mit dieser Aussage. Aber auch er lässt sich nicht träumen, wie groß die Schmach wird, die da noch auf Forstinspektor von Roller wartet.
Ende Folge 2.